Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel
und der Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Weisheitslehre bei der Pudel und der Kern. Und hallo, lieber Albert.
Hallo, Jan.
Heute besprechen wir ein Konzept, was ich extrem spannend finde. Es geht um das Wu-Wei, die Kunst des Handelns durch Nichthandeln. Oder vielleicht könnte man auch sagen, die Kunst oder das Geheimnis des mühelosen Handelns. Einfach so zu versuchen, im Einklang mit der natürlichen Ordnung zu sein, Fluss des Lebens zuzulassen. Und das führt dann eben, wenn ich mich da so hineinbegebe, wenn ich Dinge geschehen lasse, nicht aktiv pushe, führt das eben nach der Ansicht des Daoismus und des großen Meisters Lao Tse zu Gelassenheit, zu einer Leichtigkeit im Leben, bei der man eben nichts zu sehr will, Dinge geschehen lässt und trotzdem zu einem guten Ergebnis kommt. Ich bin gespannt, was der Experte sagt, weil das eben so eine uns, finde ich, noch vergleichsweise ferne Weltanschauung ist, der Daoismus und eben die Lehren von Lao Tse, weil das hier einfach nicht so durchgesetzt hat. Bei uns geht es ja eher darum, Dinge durchzuboxen, nach vorne zu preschen, vielleicht ja auch so mit Ellenbogen sich durchzusetzen. Und man glaubt nicht so richtig, dass von nichts kommt nichts, ist hier die Maxime. Und man glaubt nicht so richtig, dass etwas durch Nichthandeln sich gut entwickeln kann. Und Albert, du sitzt mir jetzt sehr entspannt gegenüber. Du warst jetzt eine Woche lang im Lüsnertal in Südtirol und hast dich sehr intensiv in einem Seminar mit Lao Tse auseinandergesetzt. Und deswegen interessiert mich natürlich, wo in deinem Leben wendest du jetzt oder hast vielleicht auch schon immer Wu-Wei, die Kunst des Handelns durch Nichthandeln, an?
Ja, du hast es eigentlich schon gut auf den Punkt gebracht, was das Wesentliche ist. Also die Konzeption von Wu-Wei, man könnte sie auch als eine große Philosophie der Gelassenheit oder der Duldsamkeit, auch der Selbstgenügsamkeit verstehen. Und sie ist dann ganz nah auch bei der historischen Philosophie. Also vielleicht noch einmal Ausgangspunkt sind Formulierungen, vor allen Dingen bei Lao Tse, dem Begründer des Daoismus, die sehr paradox sich anhören. Also nichts tun und alles wird getan. Das ist eigentlich die kürzeste Formel. Aber er liebte die Paradoxen. Man könnte nun sagen, das ist ja wieder der aristotelischen Logik und das kann ja gar nicht so sein. Paradoxa kann man aber auflösen, wenn man die Wörter in ihrem Kontext richtig versteht. Und dann überschneiden sie sich gar nicht oder widersprechen sich gar nicht, sondern sie meinen andere Bedeutungsgehalte. Also das heißt, wenn man das, was Lao Tse sagen wollte, nicht selbstsüchtig absichtsvoll eingreifen und gestalten wollen in natürliche, gesunde Entwicklungsprozesse, dann entwickelt sich es von selbst. Das meint er. Er meint also nicht Passivität oder Nichtstun, ganz ruhig schon tun, nur dieses, wie du es auch so richtig ausgedrückt hast, das Erzwingen wollen, das mit den Ellenbogen sich durchsetzen wollen, eine Absicht oder eines Wollens oder einer Begierde, die zur Befriedigung neigt, das schädigt er. Und es geht um das Einfügen in diese Prozesse und das Mitgestalten. Also wir kennen das aus dem Griechischen. Man soll nicht gegen den Wind ankämpfen als Schiffsmann, sondern die Segel setzen. Ein häufiges Bild für dieses Wu-Wei ist auch das Wasser, das den Berg runterfließt. Es kommt überall hin. Das heißt, es erreicht sein Ziel, den Grund. Aber es ist weich und es ist anpassungsfähig. Kommt ein großer Felsen, dann staut es sich so lange auf, bis es um ihn herum fließt. Es kommt also überall hin. So heißt es auch bei Lao Tse, das Weiche siegt immer über das Harte, das Weibliche über das Männliche. Nämlich das Starre, der starre Baum wird gebrochen. Der Bambus, der weich und flexibel ist, der ist nicht zu brechen. Also darum geht es. Und ich gebe vielleicht mal ein Beispiel. Das schlagendste Beispiel ist eigentlich, und er nennt das auch so, unser Eingreifen in die Natur. Also in der Bibel steht, ihr macht euch die Welt untertan. Ob das jetzt so zu verstehen ist, Wir beuten auf jeden Fall seit vielen Jahren schon die Natur aus. Wir betrachten sie nicht als gleichwertig. Wir fügen uns nicht ein in diesen lebenserhaltenden, natürlichen Prozess der Reproduktion, sondern wir beuten sie aus, wo es für unsere Selbstsüchtigen, für unsere Bequemlichkeit, selbstsüchtigen Absichten, Zwecken, Wohlergehen, wo wir das für sinnvoll halten. Und was ist das Ergebnis? Die Natur kommt aus dem Gleichgewicht. Wir zerstören sie. Und das meinte eben auch Lao Tse, dieses Eingreifen, dieses Durchsetzen, dieses Erzwingen wollen, das führt zum Verlust oder zum Scheitern. Er sagt einmal, die Welt erobern und behandeln wollen. Ich habe erlebt, dass das misslingt. Also sehr, sehr, sehr modern. Ein anderes Beispiel, was ich gerne nehme, ist die Erziehung. Man erzieht besser durch Vorbild als durch Vorschriften. Auch das war bei Lao Tse häufig, das Tao Te King, wo das alles drinsteht, ist ja auch eine Lehre oder richtet sich auch an Herrscher. Und sie meinen, man herrscht besser, indem man die Herzen der Menschen gut macht, als durch Vorschriften und Strafen und durch das Vorbild des Herrschers. Er wirkt durch Anziehung, indem er quasi so das Ideal eines guten, gelassenen, zufriedenen Lebens vorlebt, zieht er mehr an, wirkt er mehr auf sein Volk als durch Strafen, Vorschriften, Sitten. Es ging Lao Tse um eine Renovierung des Herzens. Es muss von innen herauskommen, natürlich, intuitiv und nicht durch Zwang. Das könnte man auch auf Führungspersonen anwenden in Unternehmen. Sie wirken besser als durch Vorschriften und durch Befehle, indem sie einfach vorleben, die Unternehmensphilosophie vorleben, verinnerlicht haben und ein gutes Beispiel geben und moralisch, ethisch integer sind. Dann wirken sie durch Aura, durch Charisma, mal durch Anziehung. Ein letztes vielleicht, er hat das auch mal so beschrieben, man muss sich klein machen, muss demütig sein, man muss so nach unten gehen. Und er sagt, einem Tal liegender Fluss, alle Wasser von oben kommen zu ihm. Er wird also reich, indem er einfach sich unten hinbegibt. Also das war die Vorstellung von Lao Tse. Dann löst sich zum einen der Widerspruch auf und wir verstehen, dass das eine große Philosophie der Gelassenheit ist. Denn wir werden weich, anpassungsfähig. Auch Darwin hat gesagt, das anpassungsfähige Lebewesen überlebt. Nicht das Stärke, nicht das Stärkste, nicht das Intelligenteste. Also weich sein. Natürlich ohne sich selbst aufzugeben.
Also klingt für mich alles sehr schlüssig, aber es ist natürlich auch ein großer Anspruch, erstmal das Universum, so wie es denn funktioniert und die Ordnung, die übergeordnete Ordnung, die alles zusammenhält, zu erkennen und sich dann da reinzubegeben. Das muss einem ja erstmal gelingen. Also ich glaube, da gibt es sicherlich Voraussetzungen, wie ich als Mensch mich da so einfügen kann, dass ich eben eher zurückhaltend und mit den natürlichen Kräften mitschwingend dann mein Leben gestalten kann.
Ja, man kann sich das, um sich das zu verdeutlichen oder was die Aufgabe ist, an sein eigenes Leben denken, geistig wie körperlich. Also achte darauf, wenn du Schlaf brauchst, wenn du müde bist, leg dich schlafen und versuch das nicht zu erzwingen. Aller künstliche Eingriffe in diesen natürlichen Prozess des Atmens, des Einatmens, des Ausatmens, des Schaffens, des Aktivseins, des Ausruhens. Wer da gut auf seinen Körper spürt, in die Natur hineinspürt und ihr gerecht wird, der wird sehr gesund leben und auch sehr energievoll. Der wird auch ein Optimum seiner Energie ausschöpfen können in seinem Leben. Dagegen, wer mit Medikamenten, Drogen oder so versucht, in diesen Prozess einzugreifen, der kann kurzfristig vielleicht zu einem Erfolg kommen, wie auch der Manager, wie auch der Ellenbogentyp, wie auch der Selbstsüchtige, absichtsvoll in der Welt agierende, dann mag sein, dass er kurzfristig zu großem äußeren Erfolg kommt. Aber erstens wird er den inneren Erfolg darüber verfehlen und zweitens ist das nicht von Dauer. Dann kommt einer, der noch größere Ellenbogen hat und schon ist man aus dem Geschäft raus und fällt tief. Das ist also die Gegenvorstellung. Dagegen richtete sich Lao Tse.
Also kann man sagen, man muss eigentlich erstmal so im Kleinen auch wieder versuchen, die Ordnung zu erkennen und in seinem Leben zu holen, um dann halt immer weitere in konzentrischen Kreisen wahrscheinlich das große Ganze zu sehen.
Ja, auch ein wichtiger Gedanke bei Lao Tse. Man muss, sagt er einmal, man muss wirken auf das, was noch nicht da ist. Oder man muss ordnen, was noch nicht in Verwirrung ist. berühmter Spruch, eine 1000 Meilen weite Reise fängt mit dem ersten Schritt an. Also man muss im Kleinen arbeiten. Wenn das da hat man noch großen Einfluss drauf. Ist das Problem dann mal ausgewachsen und groß geworden, ist es schwierig, darauf einzuwirken. Also ganz kleine Wirkungen auf etwas oder ganz geringe Wirkungen auf etwas, was noch klein ist, hat großartige Folgen. Da muss man nicht später ins Handeln kommen, wenn man da nur so ein bisschen mitsteuert. Also man muss sich das vorstellen, wieso wir sind alle in einem Boot auf einem großen, riesigen Strom. Und viele Menschen versuchen, den Strom aufzuhalten oder gegen den Strom zu rudern. Das ist sehr schwierig und letztlich immer erfolglos. Die Vorstellung von Lao Tzu war, nein, schwimme mit dem Strom und konzentriere dich auf das Steuer und die Hindernisse, die da im Strom auftauchen, umschiffe sie. Aber sei im Strom. Wir würden heute sagen, sei im Guten, komm in den guten Fluss des Lebens rein, durch Anpassung, durch, und versuch nicht mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen. Auch sehr schön, was ich immer gerne zitiere, ist einer seiner Nachfolger, Chunze: Der Weise versucht auch das, was er erzwingen kann, nicht zu erzwingen. Also wir müssen alle und nach unsere auf Äußeres gerichtete Bedürfnisse, Wünsche, wollen, wir müssen davon ablassen. Da gleicht es der Stoa. Die Stoa sagte, diese äußeren Dinge, die sind so ohnehin ohne Wert. Also Adiaphorie, die sind weder gut noch böse. Wir werden unser Glück dort nicht finden. Also können wir auch die Power daraus nehmen. Wir müssen das nicht erzwingen wollen. Und ich muss sagen, ich kann das aus persönlicher Erfahrung nur unterstützen, wenn man so gelassen, locker rangeht, die Dinge nicht erzwingen will, gleichwohl natürlich das Beste dafür tut und dass seine Wünsche in Erfüllung gehen, dann erreicht man tatsächlich im Ergebnis mehr, langfristig gesehen, als wenn man da mit Ellenbogen sich durchboxt.
Das große Ganze, was du beschreibst, damit kann ich mich gut identifizieren und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine wichtige philosophische Grundhaltung ist. Gleichzeitig würde ich sagen, ja, aber es ist doch auch ein Wert, wenn man sich mal gegen den Strom stellt, wenn man eben nicht mit der Masse mitschwingt, immer nur und jetzt machen alle dies, dann mache ich das auch. Nein, das ist doch gerade gut, wenn man sagt, und ich finde es zum Teil sogar eine Maxime, wenn es alle so machen, dann denke ich erst mal drüber nach, wie man es auch anders machen könnte.
In diesem Sinne liebe ich das gegen den Strom schwimmen und plädiere auch immer wieder dafür, sein Individuum durchzusetzen, sich abzusetzen von der Masse. Das meinte ich aber nicht mit Strom. Mit Strom meinte ich natürliche Prozesse, die wir nicht ändern können. Den Strom können wir nicht ändern. Wir können wohl unsere ethische Haltung von der Sitte absetzen oder von der ethischen Haltung der Masse absetzen und sollten das auch tun, wenn wir da anders gelagert sind. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Ich meine jetzt nicht mit dem Strom schwimmen in dem Sinne, der Masse zu folgen. Nein, das hat gar nichts mit dem, das ist ein anderes Bild, ein anderer Zusammenhang. Es geht darum, natürliche, gesunde Entwicklungsprozesse wie die Natur, die sich durch ihren Rhythmus, durch ihre Harmonie ständig erneuert und am Leben erhält, in diesen sich einfügen und nicht dagegen, den nicht schädigen. Das ist damit gemeint. Nicht etwa, wie ich meine persönliche Moral im Verhältnis zur Menge, zur herrschenden Moral stelle. Da bin ich auch dafür, gegen den Strom zu schwimmen. Aber gegen die Dinge, gegen die ich nicht ändern kann, die äußeren Dinge, die ich vielleicht beeinflussen kann, die dann immer so auf verbissen, meinen Willen da durchzusetzen, davon bin ich abgekommen. Und das meint er. Und das ist sehr gut für die innere Ruhe, für Gelassenheit. Alle meine Unternehmungen sind Versuche, ich versuche es, sage mir gleich von Anfang an, wenn nichts dazwischen kommt, das ist stoische Philosophie, ich versuche es einfach. Kommt etwas dazwischen, kann ich mich zurückberufen auf mein Inneres, auf meine Identität mit mir selbst, auf meine inneren Werte, die habe ich nicht verloren. Und das ist die Quelle des Glücks, nicht der äußere Erfolg. Und dann kann ich da auch sehr gelassen an jede Unternehmung rangehen und ich kann auch loslassen eine Unternehmung, wenn ich sehe, sie ist nicht realisierbar. Das kann an äußeren Umständen oder an Entscheidungen anderer Menschen liegen. Es liegt jedenfalls nicht ganz in meiner Hand. Und dann muss ich auch bereit sein, da immer von loszulassen, wenn es sich nicht erzwingen lässt.
Ein Hinweis in eigener Sache. Endlich ist es soweit. Ihr könnt ab jetzt unser Buch Der Pudel und der Kern beim Buchhändler eures Vertrauens kaufen oder online bestellen. Albert, kann man sagen, dass dieses Buch eine komprimierte Darstellung deines Wissens über die antike Weisheitslehre aus Ost und West ist?
Ja.
Liefert das Buch tatsächlich Philosophie für den Alltag und ein gutes Leben?
Ich denke ja.
Und empfiehlst du als Philosoph denn unseren Hörerinnen und Hörern den Kauf des Buchs?
Na, unbedingt.
Sehr prägnante Antworten, Albert. Vielen Dank und euch viel Spaß beim Schmökern. Den Bestelllink zum Buch findet ihr in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast. Loslassen und Vertrauen darauf, dass es schon gut werden wird oder dass es in die richtige Richtung fließt, das habe ich in der Vorbereitung auch sehr häufig gesehen oder gelesen als zentrale Elemente für Wu Wei, für gelingendes Wu Wei. Gleichzeitig ist das doch ein bisschen was anderes, glaube ich, als jetzt nur das loszulassen, was schon verloren ist sozusagen. Aber wie würdest du diese zwei Elemente beschreiben? Also nicht auch das große übergeordnete Thema nicht anhaften und in dem Sinn loslassen oder auch loslassen im Sinn von lass mal die Samen, die ich gepflanzt habe, jetzt einfach mal gut sein und lass sie alleine aufwachsen und dann schauen wir, was sich daraus ergibt.
Ja, das ist vielleicht, wenn ich das Letztere aufnehmen darf, was nicht tun bedeutet nicht, dass ich nicht den Samen pflanze. Im Kleinen, wir versuche dort Einfluss zu nehmen oder etwas zu tun, ja. Aber dann nicht, wenn die ersten Grashalme herauskommen, nicht daran ziehen. Dann vernichte ich sie und dann muss ich sie geschehen lassen, dann muss ich sie wachsen lassen. Und ich bin auch dafür, und so würde ich auch Lao Tse verstehen, dass man durchaus Wünsche haben kann, die auch aufs Äußere gerichtet sind. Er hatte das auch. Aber wie man da rangeht und wie man sich dazu verhält, ob das jetzt sehr wichtige Dinge, ob man die sehr wichtig ist, ob man etwa vielleicht sogar sein Glück daran hängt, dass die Dinge zum Erfolg kommen, das ist der Fehler. Die muss man gelassen angehen, man sollte das Beste tun, das ist sehr wichtig für das Selbstwertgefühl und für eine gewisse Aktivität. Auch die Natur entfaltet sich, auch die Natur wächst ständig und das soll sie auch. Und unser Wachsen besteht darin, dass wir das, was wir meinen, tun zu müssen, auch wirklich tun. Aber wir sollten nicht so auf das Ergebnis schauen, sondern der Weg ist das Ziel. Nicht das Erreichen oder das Haben wollen, steht auch bei Lao Tse häufig. Er arbeitet nicht, um nachher das Werk zu besitzen, sondern dann lässt er es eigentlich los. Er arbeitet das nicht, für. Also die innere Einstellung zu dem, was ich da angehe, was ich anfasse, das ist das Wichtige. Und der Gelassen oder im Sinne von Lao Tse wäre es, weniger als aktiv und selbstsüchtig etwas durchdrücken zu wollen, sich lieber durch Anpassung, durch Weichheit versuchen, die Ziele zu erreichen, ohne in die Konfrontation, in die Aggression, in etwas anderes zu zerstören. Also schauen, wie der natürliche Fluss der Dinge ist und den versuchen, in seinem Sinne zu beeinflussen.
Um überhaupt mal zu verstehen, wie denn dieser Fluss der Dinge ist, muss ich ja sehr stark im Hier und Jetzt leben, muss beobachten, muss verstehen, wie funktioniert das. Insofern ist, glaube ich, vermutlich ist das nicht der Originalbegriff, aber wir beschreiben es häufig als Achtsamkeit. Ist das auch eine Grundfertigkeit, die eine Voraussetzung ist, damit ich Wu Wei praktizieren kann?
Ja, unbedingt. Er sagt ja, achte auf das, was noch nicht da ist. Oder achte auf das Kleine, was sich da entwickelt. Das ist sehr wichtig. Oder achte auf dich selbst, auf deine innere Natur, auf das, was sich in dir selbst bewegt. Er sagt ja an einer Stelle auch einmal, der Weise geht nicht aus dem Haus und kennt die Welt. Also an sich selbst erfährt er schon, wie natürliche und Weltgesetzlichkeiten, wie die sind. Es ist schwer, das zu übertragen, etwa auf politische Verhältnisse. Aber es sind immer Menschen am Werk. Es geht immer um die Menschenwelt. Und die erfahre ich am besten, indem ich meine seelischen Zusammenhänge, meinen seelischen Mechanismus begreife. Der ist nämlich der gleiche, der in den anderen Menschen wirkt und der auch zur Geschichte führt, auch zu all dem, was in der Welt, in der Menschenwelt geschieht, dazu führt der. Und da habe ich das einmal verstanden, habe ich einmal mich selbst verstanden, dann verstehe ich auch diese Zusammenhänge. Und indem ich sie verstehe, kann ich am besten auf sie wirken. Und dann brauche ich auch nicht viel zu tun. Jetzt schränke ich das mal ein bisschen ein, so wie er es meint. Lao Tse spitzt häufig zu. Und deshalb ist auch das Nicht-Tun und alles wird getan nicht so zu verstehen, dass ich eben in Passivität verharre. Sondern wir finden an vielen Stellen im Tao Te Ching, finden wir sehr wohl, dass er wirkt. Da heißt das Beispiel, der Berufene lebt in der Welt ganz still und macht sein Herz für die Welt weit. Die Leute blicken alle und horchen nach ihm. Um die Welt zu gewinnen, muss man frei sein von Geschäftigkeit. Also man muss sich da zurücknehmen und dann wirkt man aber doch. Und ich hatte ja vorhin die Stelle zitiert, wo er sagt, auf das Kleine wirken, wenn etwas noch nicht da ist, Einfluss darauf machen. Ja, das zeigt schon, dass er nicht Passivität meint. Mhm.
Vertrauen ist ja, glaube ich, auch nochmal so eine Grundhaltung, die mir hilft, mit Wu Wei zu leben, weil ich darauf vertrauen muss, dass es schon irgendwie, obwohl ich jetzt erstmal nicht in die eine oder andere Richtung pushe, dass es schon so ausgehen wird, wie ich es mir erhoffe.
Das ist der zweite Aspekt dieser Philosophie. Ich nenne das, und da spricht er auch häufig von Genügsamkeit, Selbstgenügsamkeit. Das heißt, das Selbstvertrauen weiß, mein Glück liegt nicht da draußen, sondern es liegt in mir selbst. Und ich habe das Vertrauen, indem ich meinen Seelengarten in Ordnung bringe, ist die Basis für ein glückliches Leben geschaffen. Und das, was da draußen geschieht, ob da meine Wünsche sich erfüllen oder ob ich mich da durchsetze, ist sekundär. Und indem ich das begriffen habe und dafür sorge, dass ich mir mit mir selbst im Reinen bin, ist das Selbstvertrauen eigentlich unverbrüchlich. Lao Tzu meinte auch, der Weise, der so zu sich selbst kommt, der ein solches Verhältnis zu sich selbst gewonnen hat, der mit sich im Reinen ist, sein Seelengarten in Ordnung gehalten hat, den kann man nicht verletzen, den kann man auch nicht frustrieren, den kann man auch nicht enttäuschen, weil eben das Äußere gar nicht zu seinem Glück gehört. Das kommt vielleicht als Zugabe dazu, aber es ist nicht die Essenz. Die Essenz ist in der eigenen Seele und da bin ich Herr drüber, die kann ich gestalten. Und dann bleibe ich auch unverletzlich, kann auch die Gelassenheit bleiben. Und was dann entsteht auch aus diesem guten Selbstgefühl, ist Selbstvertrauen. Weil man weiß, meine Integrität kann mir niemand nehmen. Die ist unverletzlich.
Verstehe ich. Ich habe jetzt Vertrauen, aber nochmal gar nicht nur als Selbstvertrauen, sondern wirklich so Vertrauen in die Sache. Also ich starte etwas, ein Projekt, was, sagen wir mal, ausgerichtet ist auf die natürliche Ordnung und dann einfach darauf zu vertrauen, dass es sich schon ergeben wird. So dieses Grundvertrauen, dass es sich die Dinge schon gut finden werden.
Gut, also da würde Lao Tzu sagen, um was es letztlich geht, ist den natürlichen Prozess, wie Leben sich erhält, in den nicht gewaltsam eingreifen, den nicht zu manipulieren, sondern ihn wachsen zu lassen. Und dann hat er eben auf die Natur geschaut und wusste auch, dass die seit Tausenden von Jahren sich am Leben erhält durch ihren Rhythmus. Das Weltall ist in Stabilität, die Sterne haben eine bestimmte Bewegung und er kann darauf, das bleibt auch so, solange der Mensch da nicht gewaltsam eingreift. Und da hatte er ganz gewiss keinen Zweifel. Lässt man die Natur so, wie sie sich entwickeln, wird sie Leben erhalten. Und häufig, das ist es letztlich auch, Lao Tzu sah nicht keinen Sinn hinter dem Leben, sondern das Leben erfüllt sich durch Leben. Der Weg ist das Ziel, also im Lebensvollzug. Und das muss erhalten werden. Aber das Leben ist also insofern eine Philosophie, die Leben erhält. Also die Natur zum höchsten Wert macht. Er nennt das dann Dao oder Tao. Das ist die Kraft des Lebens, die sich entfaltet, die ganzen tausend, die 10.000 Dinge hervorbringt und immer wieder hervorbringt, auch wieder wegnimmt, auch zerstört in sich selbst, aber nur um Platz zu machen für neues Leben. Und dieses Selbsterhaltende, das hat er keinen Zweifel gehabt, die Natur, wenn der Mensch nicht eingreift, erhält sich selbst. Gut, die einzelnen Tiere vergehen, aber es kommen neue nach. Es kann auch mal eine Art verschwinden, aber es kommt eine neue Art. Aber wenn wir da nicht eingreifen in diesen natürlichen Rhythmus, wird Leben immer erhalten bleiben. Das war da eigentlich das Höchste für Lao Tzu auch.
Ich würde gerne noch mal näher darauf eingehen, was dieses Wu Wei im zwischenmenschlichen Bereich bewirken kann. Also wie kann ich, wenn ich im Umgang mit anderen Menschen Wu Wei praktizieren will, wie würdest du empfehlen, da ranzugehen? Was muss ich im Umgang mit anderen Menschen beachten, wenn ich eben handle oder wenn ich Handeln durch Nichthandeln als Maxime im Umgang mit anderen Menschen ansetzen würde?
Ich hatte ja vorhin schon zitiert, er macht sein Herz ganz leer und macht sein Herz weit für die Welt. Also das heißt eigentlich für Lao Tzu Schaffe Lehre bis zum Höchsten, heißt es auch in dem wichtigsten Kapitel, dem 16. Schaffe Stille bis zum Völligsten. Das heißt, mache Platz für den anderen, für deinen Mitmenschen. Sei nicht so überstülpt, bin ich mit deinen Vorstellungen, mit deinen Absichten, mit deinem Wollen, sondern mach erstmal Raum, empfange ihn, schaffe Lehre. Du willst nicht, du willst zum anderen Kontakt aufnehmen, lad ihn ein dazu, hör hin, sei verständnisvoll, interessiere dich für den anderen und stell dein Ich erstmal hinten an. Dann wird er auf dich zukommen und du wirst auch gute Resonanzbeziehungen in dieser Weise aufbauen. Und du wirst ihn auch verstehen, du wirst viel besser auf ihn eingehen können. Dagegen der, der von sich redet, der seine Interessen durchsetzen will, der lässt oft für den anderen gar keinen Platz. Und der andere spürt das, er fühlt sich eher abgewiesen und er fühlt sich auch nicht respektvoll aufgenommen. Oder er ist nicht auf Augenhöhe oder er fühlt sich sogar unterhalb des anderen, weil der andere seine Macht ausspielt oder ihm zeigt, dass er der Stärkere ist. All das schreckt ab, all das schafft Differenzen, das schafft Abneigungen und das ist eher Widerstand, als wenn ich ganz leer auf jemanden zugehe, neugierig mit offenen Augen, offenen Armen, sage, wer bist du? Oder erzähl mir von deiner Lebensgeschichte. Der andere fühlt sich sofort gewertschätzt, aufgenommen und fängt an zu sprechen. Und dadurch entsteht eine gute Beziehung. Und ich habe da so auf diese Weise mehr Einfluss auf den anderen, wenn es darum geht, Einfluss auf anderen, so etwa als Führungsperson oder als Vater. Da hört man besser den Kindern zu und dann wirkt man möglicherweise mit seinem Konzept von Erziehung, von seinen Werten mehr auf die Kinder, als wenn man sie fest auf Vorschriften, ja, auf Vorschriften festlegt oder mit Handlungsanweisungen auf sie einwirkt.
Finde ich als Grundhaltung sehr gut und kann mir auch vorstellen, dass das in so einer neuen Situation, in die man neu reingeht, wunderbar funktioniert. Aber es gibt ja leider auch viele andere negative Situationen. Gehen wir also mal von einem Konflikt aus, der da zwischen mir und einem anderen Menschen gerade herrscht. Was würde denn Wu-Wei in so einer Konfliktsituation?
Weich wie Wasser. Erst einmal, der würde erst einmal fragen, ja, was ist dein Interesse? Oder warum machst du das? Oder wie, lass mich dich verstehen, weich sein und Platz. Und dann würde er, wenn er das erstmal dem anderen sich hat entfalten lassen, dann würde er vielleicht fragen an der Stelle, ja, ist das denn das Ergebnis dann auch gerecht oder sind da meine Interessen auch berücksichtigt? Was meinst du? Also er würde nicht in Opposition gehen, sondern erst einmal versuchen, den anderen zu verstehen und zur Geltung kommen lassen. Und dann würde er vielleicht so fragen, dass der andere vielleicht offen ist dafür. Meinst du, dass wenn das so, du so in Geltung kommst und wo ist dann mein Platz? Habe ich daneben auch Platz? Haben meine Interessen auch Platz? Sind die genügend berücksichtigt? Also weich sein mit was, nicht sofort in die Opposition gehen, nicht sofort dagegenhalten, insbesondere jede Art von Aggression erstmal lassen. Es ist in den chinesischen, asiatischen Kampfarten ist die Methode eigentlich gut beschrieben. Es ist nicht so, dass man der Energie, die da von dem Gegner kommt, Energie entgegensetzt, sondern man nimmt diese Energie des anderen auf und versucht, sie dann gegen ihn zu wenden. So ist das ein bisschen zu verstehen. Also man lässt den anderen erst einmal den Raum zu kommen und dann kommt man irgendwie auf, nachdem man dem anderen erst einmal quasi Recht gegeben hat oder auf das Schild gehoben hat und dann kommt man durch die Hintertür, aber wieder muss man versuchen, diese Energie oder diese Basis der Kommunikation, die man so mit dem anderen findet, weil der sich gewertschätzt und geachtet fühlt, dann muss man mit seinen Interessen vielleicht rankommen über die Hintertür und versuchen, für die dann noch Raum zu finden. Aber nicht Konfrontation, nicht entgegensetzen. Das war die Methode des Lao-Tzu. Dazu sagte er, das Weibliche, das Weiche siegt immer über das Starke. Letztlich, vielleicht nicht vordergründig, vielleicht nicht im ersten Moment, aber langfristig vielleicht doch.
Und dann geht es ja auch nicht darum, den anderen zu besiegen, sondern eher mehr Harmonie und Verständnis zu erzeugen, ne? Als Ergebnis.
Und da über diese Brücke, die du dadurch baust, dann kommt die Gelegenheit, dass du deine Interessen durchaus mit ins Spiel bringst. Aber da würde ich vielleicht auch sagen, eher durch Anziehung, eher durch Tiefe, indem man sagt, ja, was meinst du denn, wie komme ich denn, dass man dem anderen fragt, ne? Ich möchte aber gerne das, wie meinst du, stellst du dir das denn vor, dass auch dieser Wunsch gleichzeitig neben deinem erfüllt werden kann? Und dann kommt der andere, wenn du Verständnis in ihm geweckt hast, wenn du ihn erst einmal geöffnet hast, dann kommt das vielleicht auch von deinem, in Anführungsstriche, Gegner, von deinem Gegenüber ein konstruktiver Vorschlag.
Ein anderes Lebensumfeld ist ja der berufliche Kontext. Und da ist es natürlich eine schöne Vision zu sagen, mit weniger Anstrengung mehr erreichen. Ist ja so ein bisschen auch die Art, smart an etwas ranzugehen und eben mit minimalem Input maximalen Output zu generieren. Verstehe ich das richtig oder überzeichnet ist das?
Ja, vielleicht auch. Da würde ich auch sagen, dem Vorgesetzten gegenüber Betroffenheit zeigen oder zeigen, welche Auswirkungen das hat oder sagen, dass es einem...
Ja, aber ich meinte jetzt auch, also auch genau, das ist dann ja wieder diese Konfliktsituation oder die eine schwierige Situation. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich starte ein berufliches Projekt und lege es eben nicht so an, dass ich so stark pushe, wie es nur irgendwie geht und so tief grabe, wie es nur irgendwie geht, sondern eben zu sagen, ich versuche das jetzt mal von vornherein mir alle Parameter anzuschauen, versuchen diesen natürlichen Fluss eines solchen Projektes zu verstehen und es dann so aufzusetzen, dass es eben weich durchfließt.
Lao Tse meinte, je nachdem, das müsste man sich im Detail angucken, aber dass das Weiche letztlich eher zielführend ist. Und das musst du natürlich nur deinem Mitarbeiter, deinem Vorgesetzten klarzumachen, dass wir vielleicht so auf lange Frist mehr erreichen, als wenn wir jetzt hier uns mit aller Gewalt versuchen durchzudrücken. Das kann gelingen, dann ist gut. Wenn es nicht gelingt, musst du dich fragen, wie häufig auch, wenn du gezwungen bist, von deinen inneren Werten abzuweichen, jetzt sei mal der Starke, jetzt sei mal der Macher, musst du dich fragen, bin ich das? Kann ich damit gut leben? Oder im Zweifelsfall musst du dir eine andere Arbeit suchen. Wenn du sagst, das ist nicht die Philosophie, ich verbiege mich, denn Wasser heißt nicht, dass man sein Wesen, das Wesen des Wassers aufgibt. Das heißt, Weichheit, das Anpassungsfähigkeit darf nicht dazu führen, dass du deine inneren Werte oder deine Identität aufgibst und alles wegwirfst. Da ist eine Grenze, wo an der ich sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und nur würde Lao Tse sagen, in diesem Moment nicht kämpfen, sondern eher gehen. Nicht aggressiv den anderen da versuchen, jetzt niederzumachen, sondern dann einen anderen Weg zu suchen. Dann bist du vielleicht da am falschen Platz. Wie das Wasser eben. Das sagt nicht dem Felsen, wenn es den Berg runterfließt, Felsen, geh weg und wenn nicht, brauche ich Gewalt. Nein, dann irgendwann sagt es, okay, wenn dieser Weg nicht geht, dann umfließe ich dich, dann gehe ich an dir vorbei. Und so, das hieße jetzt in so einem Konflikt, wenn ich gezwungen werde, meine innersten Werte zu verleugnen, dann muss ich sagen, bis hierher und nicht weiter. Und dann muss man aus der Situation rausgehen. Heißt, entweder am Arbeitsplatz, dann mache ich nicht mit. Das ist eine Moral, eine Geschäftsphilosophie, die ich nicht tragen kann mit meinem inneren Gewissen. Und da muss man eben gehen und muss man sehen, wie man sich anderweitig ernähren kann.
Abschlussfrage für, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer das Gefühl haben, ah, Wu-Wei klingt spannend, würde ich gerne mal das, was ich da heute gehört habe, versuchen, in meinen Alltag zu integrieren. Was würdest du empfehlen? Womit sollte man starten? Wo kann man erste Schritte des Wu-Wei gehen?
Ich würde es geht viel, wie die Stoiker schon sagten, um Relativierung der äußeren Werte. Also das Äußere ist nicht so wichtig. Ich muss es nicht erzwingen. Es muss nicht alles gelingen, was ich anfange. Sich bei jeder Unternehmung sagen, ich versuche das, ich gebe mein Bestes. Ich weiß aber, es liegt nicht in meiner Hand. Ich probiere es also und sage mir von Anfang an, wenn nichts dazwischen kommt. Nicht durchsetzen wollen, also gelassen bleiben, in der Ruhe bleiben, es nicht erzwingen wollen, das ist eine Sache der inneren Haltung. Das muss nicht alles gelingen, was ich anpacke. Was gelingen muss, ist die Identität, das hat alles Bezug auf das Innere. Mein Glück liegt im Innern der Seele, nicht da draußen, sondern was gelingen muss, ist, dass ich mit mir übereinstimme, dass ich mich selbst immer wohlfühle, meine Haut fühle, dass mein Denken, Wollen, Handeln und Sprechen übereinstimmen. Alles andere, das Äußere, das kann gelingen, braucht aber gar nicht gelingen. Mein Glück ist in mir, nicht da draußen. Es ist angenehm, wenn ich da Ziele erreiche, aber ich muss es auch nicht, um glücklich zu sein. Und glücklich zu sein, um glücklich zu leben, das ist letztlich das Ziel, worauf alles hinausläuft. Also Relativierung von all dem, was ich da draußen mache, heißt nicht, sich die Energie wegnehmen, sondern ich bin hundertprozentig dabei, ich arbeite daran, aber ich identifiziere mich nicht mit den Zielen, die ich da verfolge und mit dem, was ich erreicht habe und wem, was ich da bekomme. Ich kann auch jederzeit loslassen, es muss nicht so sein. Dann wird man, glaube ich, im Außen auch erfolgreicher ist, als wenn man da auf lange Sicht erfolgreicher, als wenn man es unbedingt durchdrücken will. Der Weise versucht auch das, was er zwingen kann, nicht zu erzwingen.
Mein Aha-Erlebnis in der Beschäftigung mit Wuwei war auch, dass man wirklich auch Zeit und ja, Aufmerksamkeit darauf lenken sollte, wie denn die natürlichen Verhältnisse sind. Also das zu verstehen, zu analysieren, woran arbeite ich denn gerade, wie funktioniert das denn, wo kann ich mich da einfügen, sodass es von selbst passiert eben. Und das finde ich auch einen sehr spannenden Ansatz, da einfach nicht so sein Muster über alles drüber zu legen, sondern das große Muster zu verstehen erstmal und dann loszulegen.
Ja, ich finde das eigentlich gut ausgedrückt in dem Bild von Teles da. Also nicht den Wind versuchen, gegen den Wind anzugehen, sondern setz dein Segel. Und das ist ein Feintuning. Ein guter Steuermann, der weiß genau, wie er das Segel setzen soll. Das heißt, wie ich mich verhalten soll, damit ich zum Ziel in den Hafen komme, den ich anstrebe. Und desto besser ich verstehe, mich da einzugeben, anzupassen, weich zu bleiben. Auch so ein Segel ist ja etwas Weiches. Es lenkt sich so stark wie der Wind. Und dennoch schafft es den Wind, die Kraft des Windes, die Energie für sich einzusetzen. Ein guter Steuermann kommt überall hin.
Ohne zu rudern. Und dann, und dann ist es wieder eine runde Geschichte.
Ohne zu rudern, ohne versuchen, den Wind in eine andere Richtung zu lenken. Das schaffen wir nämlich nicht.
Albert, ich glaube, das war ein sehr schönes Bild zum Abschluss. Danke euch fürs Zuhören, danke dir für deinen Input und bis bald.
Bis bald, tschüss.
Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com